Hallo Alex.
Hi Tim.
Ja, kein neuer Name, aber eine neue Stimme im Podcast. Heute sind wir mal hier zusammen. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Sehr gerne, ja, stimmt. Ich bin ja das erste Mal hier. Ich bin Alex. Ich bin jetzt hier seit 1,5 Jahren bei Elo mit dabei. Offiziell als wunderschöner Senior Data Scientist eingestellt. Aber inzwischen ist die Data Scientist Rolle ja so groß und wie, so wie sie leben. Also AI Engineer, Machine Learning Engineer, ja, Vibe Coder, all die tollen Namen, die man heute mit draufkleben kann, würde ich sagen, besetze ich. Und genau, habe mich die letzte Zeit viel mit Chatbots und so weiter beschäftigt und darüber wollen wir heute sprechen.
Ja, genau. Und die Idee, heute dieses Gespräch zu führen, ist uns vor ein paar Wochen gekommen. Da waren wir auch zusammen auf der PyCon.de in Darmstadt. Und für dich war es auch die erste PyCon, richtig? Wie waren da so deine Eindrücke?
Genau, für mich war es das erste Mal, wo ich dabei war. Habe mich sehr gefreut, auch mitgehen zu können. Und ne, ich fand es wirklich cool. Also vor allem, ich war vorher nur auf Konferenzen, die, sage ich mal, ein bisschen higher level waren. Ne, von Entscheidern oder Businessmenschen, Salespersonen. Und also aus der höheren Perspektive betrachtet. Deswegen fand ich das sehr, sehr angenehm, mal wirklich auch mit allen Kollegen, Kolleginnen, ja, auf dem Floor wirklich auch Tech-Gespräche führen zu können. Das hat schon echt Spaß gemacht auch, ja. Oder wie siehst du das? Wie war es für dich?
Ja, also, sehe ich ähnlich. Es ist echt mehr wie Konferenz und weniger wie Messe, würde ich sagen, auf diesem Spektrum. Und es geht halt wirklich um technische Themen, auch um kulturelle Themen, finde ich, in der Tech-Community, was auch immer stärker wird, was ich auch total wichtig finde, sich dann an dem Ort da mal auszutauschen über Karrierewege, über wie agiere ich in so einem Softwareentwicklungsteam und solche Aspekte. Und ich finde es gut, man kommt immer mit vielen, vielen Ideen im Kopf wieder nach Hause
Oh ja.
und hat im Grunde viel zu viele Denkanstöße, um da das alles abzuarbeiten. Wenn ich so in meine Notizbücher gucke, sehe ich auch immer die Listen von Konferenzen, was ich mir alles nochmal angucken wollte. Und manches habe ich mir tatsächlich angeguckt. Um es mal positiv zu formulieren. Andere Sachen halt nicht. Thema angucken, was waren da so für dich dieses Jahr die Highlights, wo du auf jeden Fall sagst, das nehme ich mit, so technisch.
Also, sie waren sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also, einmal natürlich auch einfach so eindruckstechnisch, habe ich natürlich auch für mich auch festgestellt, quasi mit dem, was wir so arbeiten, mit unseren Projekten, die wir führen, die führen alle sehr, sehr ähnlich. Das heißt, es ist schön zu sehen, was gerade in Deutschland im Machine Learning Data Science Bereich vor sich geht, dass wir da auch vorne mit dabei mitarbeiten. Und ansonsten natürlich auch viele, gerade die Talks, die ja, RAG-Pipelines, Chatbots, LLMs, was natürlich sehr, sehr präsent war, hier auf dieser PyCon, die da vorgestellt wurden, waren sehr interessant für mich. Auch vieles gelernt, auch wirklich, wirklich schön zu sehen, wie setzen das andere um, wie gehen die mit den Herausforderungen an, um die einfach da anstehen, gerade im Konzernkontext. Und ja, auch schön zu sehen, quasi sich selbst einordnen zu können, finde ich. Das war auf jeden Fall so eins meiner Highlights. Aber auch so die Talks, die mal nichts mit dem ganzen GenAI und Hype-Thema zu tun haben. Ne? Also auch deiner fand ich sehr interessant natürlich, wie du Data Science quasi so ins normale Leben gebracht hast. Oder ja, auch klassisches Data Science einfach. Ne? Also da hat man leider nicht mehr ganz so viel zu tun, gerade wenn man wie ich so ein bisschen mehr in den Projekten mit den LLMs und Chatbots sitzt. Deswegen immer wieder schön, so ein bisschen back to the roots und ganz andere Gespräche wieder führen zu können. Ja, war echt toll. Ja. Was war denn für dich so das Highlight oder vielleicht die Top 3 Highlights bei dir?
Ja, emotional muss ich natürlich sagen, mein eigener Vortrag, das hat so zum Glück war er ja am ersten Tag und hat dann erstmal auch viel meiner Kapazität eingenommen. Ansonsten muss ich das aber ähnlich sagen, wie du gerade die Mischung machst. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, auch so diese Vorträge, die so wirklich wirklich, wirklich Softwareentwicklung sind. Es wird immer weniger,
oh ja,
weil der Segen der KI, die uns die Software schreibt. Aber ein Vortrag, den ich zum Beispiel am ersten Tag gehört habe, über, ja, einfach über Exceptions und wie man Exception Handling machen sollte und ob das überhaupt eine gute Idee ist, das auch so ein bisschen mit Go-To-Anweisungen, zum Beispiel in Fortran verglichen. Das fand ich auch mal wieder gut, sich da Gedanken zu machen. Aber natürlich auch dann ja, Cutting-Edge-Themen wie zum Beispiel die Foundation-Models so für tabulare Daten. Total spannend, gerade auch so für uns als Data Scientists, die uns vielleicht mal helfen, auch klassische Data Science-Projekte ja, da unseren Werkzeugkasten ein bisschen zu erweitern. Das waren so meine Highlights und da ja, bin ich mal gespannt, wenn die Videos oder einige Videos zu den Vorträgen online kommen, dann kann man da ja noch mal ein bisschen mehr teilen. Ja, hier im Podcast, ja, hier im Podcast haben wir ja bis jetzt auch viel eher über klassische Data Science Themen, Datenplattform Themen gesprochen und heute ja, wollen wir uns mal ein bisschen, wir haben es ja schon anklingen lassen, mit dem Thema in Anführungszeichen richtige KI auseinandersetzen. Und uns mal ein bisschen über die Large Language Models unterhalten und was wir da bei Alio für Projekte in unserem Köcher haben. Willst du uns da mal so ein bisschen einen Überblick geben?
Kann ich gerne mit anfangen, was mich danach gerne ergänzen. Also genau, wir haben ja das ganze Thema, ja, eigene Chatmodelle oder Chatbots tatsächlich, ging ja wirklich mit diesem ganzen ChatGPT-Hype los, beziehungsweise vor 2 Jahren kamen dann auch die ersten auf uns zu und meinten, hey, können wir das nicht auch irgendwie bei uns mit deployen und wir möchten auch gerne sowas haben, weil mit ChatGPT, ne, hat man diese ganzen datenschutzkonformen Probleme, beziehungsweise war das in der Vergangenheit so, heute ist das natürlich ein bisschen einfacher, aber deswegen hat sich da natürlich von uns ein großes Standbein auch heraus ja, kristallisiert, dass man eben ja, diese Chatbots innerhalb einer, ja, geregelten Umgebung im eigenen Tenant zum Beispiel bereitstellen möchte, gleichzeitig aber auch natürlich die Cutting-Edge-Modelle haben möchte. Und da habe ich auf jeden Fall viel Zeit mit verbracht in der letzten Zeit. Das ist natürlich eins unserer großen ja, Projekte, die wir auch mit verschiedenen Kunden betreiben aktuell. Aber wir nutzen natürlich auch LLMs auch auf andere Weisen oder diese Entschuldigung, die GenAI zum Beispiel auch ja, für Extraktionen aus Videos oder eben, ja, so wie du auch in deinem aktuellen Projekt, dass man nochmal ein bisschen weitergeht an mancher Stelle. Und das ist, ja, ist, sag mal so, die Use Cases auch, die wir einbinden. Ich glaube, viele denken wir auch noch gar nicht. Und das wird immer weitergehen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt von, was man da alles noch machen kann und dass die Kreativität da, glaube ich, noch lange nicht ausgeschöpft ist, wie man das noch nutzen kann und wie wir das auch nutzen werden in Zukunft, also gerade mit dem Thema Agenten und so weiter.
Ja, würde ich auch sagen, super spannend. Es macht halt so dieses ganze Thema Text, Wissen unglaublich zugänglicher für auch Projekte, die die jetzt über ein klassisches GPT-Interface hinausgehen. Und da kommt natürlich auch wieder so mehr in mir so der Softwareentwickler und auch der Data Scientist hervor. Ja, was kann man dann da anschließend damit machen? Und da haben wir jetzt ja auch schon einige sehr spannende Projekte, wo wir ja CRM-System zugänglicher machen und dass man dann damit chatten kann und Fragen stellen kann und auch gute Antworten bekommt. Und auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und ja, entwickelt das Profil eines Data Scientisten, wie du es auch in der Vorstellung gesagt hast, nochmal in eine ganz andere Richtung. Und es sind ja ein Stück weit auch andere Projekte, so vom Feeling, oder wie würdest du das sehen?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in diesem Bereich ist es sehr, sehr schwierig, tatsächlich auch einen Projektscope oder quasi Ziele festlegen zu können, Gerade auch, wenn man mit dem ganzen Gen-AI-Thema arbeitet, dann natürlich auch so ein bisschen Erwartungsmanagement an meiner Stelle zu betreiben. Denn, ne, wie ich es vorhin schon auf meinem Intro gesagt habe, auch, ne, Thema jetzt nicht wie Vibe-Coding, aber einfach Prompting. Quasi, ne, man gibt einen Text-Prompt vor und ja, wenn ich das dreimal abschicke, kriege ich manchmal drei verschiedene Ergebnisse. Und das ist eben für viele Personen, die vorher nicht mit generativer KI gearbeitet haben, schon auch etwas komplett Neues. Und wenn man eben das so ein LLM zum Beispiel einen großen Workflow einbettet, ist natürlich, wenn ein kleiner Fehler passiert, der propagiert sich ja. Und dadurch müssen wir auch als Softwareentwickler eben an so viele Sachen mehr denken, dass nicht mehr nur eine einfache if-else ist, so wie damals, sondern quasi es tauchen auch ganz viele neue Herausforderungen auf, die dann auch zum Beispiel wieder einfach zum Beispiel auch in einem Projekt deutlich mehr Zeit benötigen, als wir es vielleicht vorher abgeschätzt haben.
Ja, man muss viel fehlertoleranter programmieren, habe ich manchmal so das Gefühl. Fehler erwarten, Unterschiede erwarten. Man kann dann nicht einfach sagen, ja, da kommt eh immer ein JSON zurück, das parse ich halt so, wie ich es parse, sondern da kommen manchmal interessante Sachen zurück von dem LLM, die so ähnlich sind. Finde ich auch manchmal ganz lehrreich. Und einen Aspekt, den du auch angesprochen hast, den ich auch sehr stark merke in den Projekten, wir sind halt nicht nur Umsetzer quasi für die Projekte, sondern es geht auch immer darum, diejenigen, die dann mit den Tools arbeiten sollen, zu schulen, an die Hand zu nehmen, auch viel Hilfe zur Selbsthilfe, wie schreibe ich einen Prompt, warum ist das jetzt anders? Warum funktioniert das gut und was anderes nicht? Das ist ja manchmal auch gar nicht so intuitiv, warum ich manche Fragen stellen kann und kriege super Antworten und manches funktioniert halt nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein Learning aus den Projekten, dass man da auch noch proaktiver quasi so diese, ja, Lehrer-Mentor-Rolle so ein bisschen einnimmt, für das Thema KI. Und deshalb haben wir da ja auch noch mal so ein bisschen auf der Ebene, ja, man könnte es KI-Literacy nennen, auch nachgebessert und auch so ein eigenes kleines Lernprogramm entwickelt. Wir nennen es das KI-Führerschein, wo man ja einfach mal 2 Stunden Videomaterial hat, die man so in kleinen Häppchen ja allen vorwerfen kann, die sich mit dem Thema auseinandersetzen sollen, die reinstarten wollen, um da so ein bisschen geführt so ein paar Informationen zu bekommen, nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, das macht ja auch keinen Sinn für so einen Endanwender, aber so ein Grundgerüst zu haben, um halt arbeiten zu können. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Komponente, die uns in den Projekten dann noch helfen kann.
Ja, ganz eindeutig. Also, ich meine, wir können natürlich die technischen Voraussetzungen und irgendwelche Programme bereitstellen, wo wir zwei uns easy durch die Gegend klicken können und verstehen, was da passiert. Aber quasi das eigentliche Herausforderung, die auch ich immer wieder spüre in Projekten, ist eben das auch wirklich in einem Konzern zum Beispiel oder im Mittelstand auszurollen und dass auch wirklich die Nutzer wissen, was sie da eigentlich gerade vor sich haben, was die Möglichkeiten damit sind. Also, ne, einfach dieses gesamte Thema Change Management und auch an mancher Stelle vielleicht auch Ängste zu nehmen, irgendwie etwas falsch machen zu können. Wir versuchen ja schon vieles auszuschließen, dass eigentlich der Endnutzer gar nichts mehr falsch machen kann, wirklich. Also mit falsch meine ich jetzt irgendwie Datenschutzverletzungen auslösen etc. Aber da ist einfach eine große, ja auch, wie sagt man das? Da ist einfach viel auch interner Trieb nötig und auch quasi eine gewisse Art des, man möchte sich weiterentwickeln und weiter lernen. Und das muss man eben auch erstmal gerade in einem Unternehmen vielleicht, wo, ne, es läuft schon immer so, an mancher Stelle noch ein bisschen auch präsent ist. Aber ich glaube, auf lange Sicht profitieren da alle davon auf jeden Fall.
Ja, also das ist, glaube ich, sehr oder kann sehr wertvoll sein, die quasi die menschliche Komponente da auch mitzudenken bei den Projekten. Aber wenn wir jetzt nochmal zurück so zur technischen Ebene gehen, was würdest du denn sagen, warum ist es gut, sein GPT-Plattform selber zu betreiben in seinem eigenen Azure-Account zum Beispiel?
Warum ist es gut? Also es hat natürlich viele Vorteile. Eins habe ich ja gerade schon betrieben und quasi, also ich glaube, der Haupt-Use-Case, der Hauptvorteil ist natürlich erstens, man hat alles selbst in der Hand. Also quasi, man kann einstellen, wie man seine Software haben möchte. Man kann sich Modelle quasi über den ganzen Markt zusammensuchen. Man ist jetzt nicht an einen Betreiber zum Beispiel gebunden. Und natürlich das Wichtigste ist, wie ich schon sagte, auch gerade zum Thema Datenschutzkonformität, man kann das meiste, außer jetzt die LLMs vielleicht selbst an mancher Stelle, wirklich nativ in seinen Azure-Infrastrukturen oder den anderen Cloud-Betreibern hosten oder auf On-Prem, wenn man das haben möchte. Und genau, wenn man dann eben mit den LLMs alles richtig macht und die Endpoints auch in der Cloud in Europa setzt zum Beispiel, hat man dann eben auch das Thema mit dem Datenschutz, da konform zu sein, ganz gut in den Händen. Und vor allem, man ist halt auch deutlich erweiterbarer, ne? Also wenn ich jetzt quasi zum Beispiel mir einen ChatGPT Plus Account mache, dann bin ich dann natürlich auch auf die Menschen aus San Francisco angewiesen und jedes Update, dass die spielen an der UI, ich muss komplett warten, bis die etwas machen, oder habe natürlich auch den Vorteil davon. Aber zum Beispiel, ne, wenn man die Software ja selbst entwickelt für so einen Chatbot oder auf Open Source setzt, dann kann man da natürlich auch mitgestalten und die eigenen Wünsche mit reinbringen. Wenn man möchte, natürlich auch noch irgendwie Branding an mancher Stelle. Und genau das würde ich sagen, sind so die Hauptvorteile, die das Ganze so mit sich bringt. Fallen dir noch weitere ein?
Ja, also ich würde auch sagen, so das sind so die großen Punkte. Gerade so was ich auch sehr charmant finde, ist halt diese Flexibilität. Einerseits, wo deploy ich die Infrastruktur, andererseits, welche Anbieter nutze ich überhaupt? Ja, dass man da, man weiß ja nicht, wie so sich der Markt weiterentwickelt und sich da quasi so aufzustellen, dass man möglichst flexibel ist. Das ist, glaube ich, bei so einer gewissen Unsicherheit immer auch so auf der strategischen Ebene eine sehr gute Idee. Das ist halt auch so eine Sache, die ich dann nochmal nach vorne stellen würde. Aber
ja, definitiv. Das
sind so die großen Punkte. Und ich glaube, die meisten haben schon mal mit irgendeiner Art von LLM-Tool rumgespielt, zumindest die so hier in dieses Podcast reinhören. Nehme ich jetzt einfach mal so an. Aber wenn man dann wirklich so eine Plattform im Unternehmenskontext ausrollt, um dann halt auch klassische Workflows und Aufgaben zu unterstützen, ist es ja nochmal was ganz anderes, als wenn man privat so ein bisschen chattet, wo man das nächste Mal in Urlaub hinfahren soll. Was sind dann da so aus deiner Sicht, du hast ja jetzt schon einige Projekte gesehen, so die Anwendungen, wo du gesagt hast, boah, da haben Nutzer wirklich was Cooles zusammengesteckt, das hättest du vielleicht auch selber nicht gedacht, dass das geht.
Also ich bin immer wieder überrascht quasi, also wir stellen ja auch zum Beispiel mit unserem Chatbot, so wie ihn aktuell deployen, auch Open Source Software zur Verfügung und innerhalb dieser Software hat man auch sehr, sehr viele Möglichkeiten schon, quasi die auch weiterhin noch selbst zu erweitern und da bin ich auch an mancher Stelle immer wieder überrascht und ich so, okay, das wusste ich noch nicht mal selbst, dass das geht. Und gleichzeitig auch spannend zu sehen, natürlich im Kontext von Agenten. Da kriegen wir auch immer wieder was mit. Also zum Beispiel mit N8. N8 ist ja eine ganz große Plattform zum Beispiel. Was man damit auch alles machen kann, Workflows, die auch wirklich so manchen Prozess fast schon ersetzen können. Bin ich immer wieder beeindruckt von, wenn ich gerade, wenn ich zurückdenke, ich weiß nicht, wie es da dir geht, aber wenn ich zurückdenke, irgendwie so vor 4, 5 Jahren oder so, klar, also RPA ist schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren wahrscheinlich ein Thema. Aber die Einfachheit auch, wie quasi diese Tools, auch die Open Source Tools, sich inzwischen weiterentwickelt haben, das finde ich immer wieder spannend, was einfach auch mit Drag and Drop heute, ne, wo wir vor 5 Jahren noch ewig hätten sitzen müssen, möglich ist. Nee, das begeistert mich tatsächlich auch immer wieder. Ja. Fällt dir gerade konkret eins ein, noch, was du im Kopf hast?
Also was ich ganz, ganz spannend finde, auch weil es einfach eine ganz andere Welt ist, und da war ich jetzt auch in letzter Zeit schon wieder in Gesprächen, ist so dieses ganze Thema auch Marketing-Automatisierung, wie man dann da ja sich Templates bauen kann, den Prompt vorgeben, dass, weiß ich nicht, die Materialien alle ähnlich aussehen, aber halt ja, Social Media Posts können dann rausfallen, und dann kann man auch den Blogpost mit einem anderen Ton erstellen, aber der gleichen Botschaft. Und da geht halt schon wahnsinnig viel, wenn man das machen möchte. Ob das jetzt nur sinnvoll ist, das ist schon eine ganz andere Diskussion, die wir jetzt hier, glaube ich, nicht führen müssen. Aber ich finde es schon spannend, wie man da Wissen einfließen lassen kann und sich Gedanken machen kann. Und das würde ich auch sagen, ist der große Unterschied so an vielen Stellen mit diesen Tools. Vieles an Automatisierung ging halt vor 5 Jahren wahrscheinlich auch schon, aber hat halt wahnsinnig viel Know-how gefordert. Und jetzt durch so die LLM-Tools ist es halt alles viel zugänglicher. Für auch Endnutzer, was, glaube ich, die wirkliche Veränderung dann oft auch darstellt. Gar nicht so sehr, dass Dinge auf einmal gehen nur, sondern dass es halt auch fast jeder machen kann. Ist ja genauso, wenn man jetzt in dieses ganzen Thema Vibe-Coding reingeht. Auf einmal kann angeblich jeder Software entwickeln. Ist ja dann auch wieder so ein Senken der Einstiegshürde. Und ich glaube, dass ist halt auch spannend, wie sich das entwickelt. Also wozu das führt. Und ich glaube, es wird auch den einen oder anderen Irrweg geben, den
Mit Sicherheit.
Leute erkunden. Aber es ist halt schon ein dynamisches Umfeld.
Ja, aber es gehört ja auch zum Lernen irgendwo, sage ich mal, ne? Also auch, dass man Sachen mal ausprobiert und dann die eben nicht funktionieren, vielleicht erst auf dem dritten Versuch. Und auch zum Beispiel, wie du gerade schon gesagt hast, mit den ganzen verschiedenen Modellen, die ja auch, weiß ich nicht, alle 2 Tage neu auf unserem LinkedIn, in unserem kleinen Bubble hier, aufploppen, da überhaupt up to date zu bleiben und quasi gleichzeitig noch ein bisschen zu wissen, was sind denn die Top-Modelle, was nutze ich vielleicht auch für was, für welchen Use Case. Was ich auch sehr spannend finde zum Beispiel, ist die ganze Bewegung, einfach der Tokenkosten und der Geschwindigkeit im Verhältnis zu der Perform, also der Accuracy, also wie gut die Modelle inzwischen sind. Die Bewegung ist ja auch, also es ist ja völlig verrückt. Also das ist heutzutage jetzt so Gemini zum Beispiel, die kosten ja so gut wie gar nichts mehr. Also das ist ja wirklich sehr, sehr günstig. Wenn man ja auch einmal an die allerersten ja, GPT 3.5 Turbo Modelle denkt. Ja, das ist jetzt, wie lange ist das jetzt her? 2, 3 Jahre? 3 Jahre, glaube ich, ne? Ja, aber was sich da getan hat, ist ja auch wirklich fantastisch. Und eben auch die Möglichkeiten, die dadurch wirklich ausgewachsen sind. Ja, begeistert mich immer wieder.
Ja, gerade wenn die Kosten halt so sinken, dann werden halt auf einmal Dinge ja machbar oder finanzierbar, wo man vorher gar nicht dran gedacht hat, auch an Automatisierung oder mit größeren Datensätzen oder was auch immer. Das ändert das Game dann ja noch mal deutlich. Und ist auf jeden Fall spannend. Du hast ja schon so ein bisschen, sag ich mal, historische Aspekte, wie wir so die Veränderung über die letzten 2, 3 Jahre gesehen haben, anklingen lassen. Und du hast ja auch mehr oder weniger mit diesem LLM-Thema bei Elior angefangen. Willst du da mal ein bisschen erzählen, wie ging das los? Ich bin ja auch noch nicht so lange wie du da. Ich habe das auch nur am Rande manchmal durch Gespräche so erahnen können, wie da die Reise war. Willst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Ja, gerne. Also, es ist auch, wie gesagt, immer wieder spannend, auch daran zu denken, dass das Ganze erst vor, ja, ich glaube, so im Januar 24 ist das für uns hier losgegangen mit dem ersten Projekt in der Richtung. Da war ich gerade einen Monat hier. Und gerade habe ich mit Janis da gemeinsam quasi von unseren ersten Kunden den internen Chatbot bearbeiten sollen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Und genau, wir haben das dann von Grund auf selbst gemacht. Also da gab es eben auch noch jetzt, ne, heute kann man für das einfachste Frontend, geht man auf GitHub, kriegt direkt irgendwie 10 gute vorgeschlagen, vielleicht sogar mit Backend, auch Streamlit zum Beispiel, da gab es diese Chat-Interface-Komponente bei Streamlit noch gar nicht. Also quasi, wir sind halt deswegen auch wirklich rangegangen und haben das ja, selbst implementiert. Und gerade so Backend, Frontend, im Chat-Kontext, wie gesagt, damals noch mit GPT 3.5 Turbo oder 3.5, glaube ich, war das erste. Und da hat man aber auch super viel gelernt. Also es war schon echt spannend, da mit Janis gemeinsam das auch groß zu ziehen und auch all die Schwierigkeiten kennenzulernen, die auch so ein Chat mit einer KI mit sich bringen oder genauso einfach so eine Chat-Applikation zu entwickeln. Da gab es einfach wirklich viele Momente, an die hätte ich auch als Softwareentwickler vorher nie gedacht. Also ein zum Beispiel kann ich gerne mal nennen, was mir auch immer präsent ist, ist das Thema Streaming, also quasi Text-Streaming. Das einzubauen, das hat echt länger gedauert, als ich dachte, als ich es erwartet hätte. Grund dafür ist einfach, also erstens, ich hatte kaum Frontend-Erfahrung. Das ist natürlich, hilft nicht besonders. Da waren die Code-Modelle auch noch nicht so super gut, wie sie heute sind. Da gab es noch kein Claude 3.5, 3.7, sondern da konnte man manchmal schon ChatGPT fragen, aber das war halt nur so semi. Das heißt, da gab es noch Google und Stack Overflow. Einfach nur, ne? Also, wie sich auch Entwicklung in den letzten 1,5 Jahren verändert hat. Und genau, also beim Text-Streaming zum Beispiel, quasi musst du eben vom Backend zum Frontend einfach Token für Token die Informationen weitergeben. Oder kannst du so Server-Side-Events zum Beispiel nutzen als Übertragungsprotokoll. Und genau, dann quasi sind die dir aber so visuell irgendwie ins Gesicht gesprungen zum Beispiel. Also das sah nicht angenehm aus, wie sich das so aufgebaut hat, weil manchmal war es ein bisschen schneller, manchmal war es ein bisschen langsamer. Und dann dachte ich mir so, hä, wie schafft ChatGPT es denn, dass das so richtig so ganz smooth, so richtig reinrollt, auch visuell angenehm, daran muss man ja auch denken. Und dann habe ich das eben auch irgendwann selbst implementiert, zum Beispiel, dass du die Tokens im Frontend erstmal bufferst und dann so quasi Zeichen für Zeichen mit irgendwie, weiß ich nicht, 5 Millisekunden warten anzeigen lässt. Und dann hast du so einen ganz smoothen Textflow. Und das Coole ist natürlich auch, du kannst dann natürlich nach einer Zeit auch sagen, ich gehe jetzt von 5 Millisekunden warten auf 2 runter und dann quasi beschleunigst du dein Modell. Also, ne, dann war der Text wieder schneller aufgebaut. Also allein solche Learnings oder auch, genau, Webworker, aber will es auch nicht zu detailliert werden, also dass man zum Beispiel den Chat wechseln kann und es trotzdem weiter float. Wie gesagt, ist das ein ganz anderes Protokoll, mit dem hatte ich vorher auch noch nie gearbeitet. Das ist auf jeden Fall eines der präsentesten Geschichten, die mir da im Kopf bleiben. Aber ansonsten hat sich da ja wirklich viel getan inzwischen. Wir haben ja den Bot weiterentwickelt. Aber wenn wir halt auch ganz ehrlich sind, also das haben ja quasi Janis und ich gemeinsam gemacht. Irgendwann war Janis noch bei einem anderen Projekt mehr mit drauf. Und das heißt, ich war quasi mehr oder weniger ja alleine, um diesen Bot weiterzuentwickeln. Während bei ChatGPT natürlich ja, ein ganzes Team von Entwicklern sitzt und neue Features baut. Und dann kamen natürlich auch immer wieder die Anfragen, hey Alex, können wir nicht auch noch dieses Feature haben, dieses Feature haben? Und ich so, ja, aber das dauert halt. Also da kommt man eben gar nicht hinterher, weil einfach so viele Personen Interesse daran hatten, das weiterzuentwickeln und es ja auch super spannend war. Und genau, irgendwann kam mir dann ja auch zu dem Punkt, wo wir jetzt auch heute stehen, dass wir sagen und auch uns auch eingestehen, okay, mit dieser eigenen entwickelnden Chat-Komponente kommen wir einfach nicht mehr ganz mit. Da ist einfach diese Welle von Weiterentwicklung viel zu schnell. Und wir deswegen ja auch heute auf die Open Source Community und Open Source Komponenten setzen, um den Chat einzusetzen. Denn ne, als Community, gerade als Open Source, kann man halt eben deutlich mehr und schneller und sicherer weiterentwickeln, gerade in diesem super schnell bewegenden Spektrum von GenAI und was man alles damit machen kann. Und genau, da, deswegen sind wir heute sehr stark dahin zu übergegangen. Aber auch quasi unsere eigene Softwareentwicklungen laufen auch trotzdem noch bei manchen Kunden weiter. Also das ist, läuft stetig und macht einen auch natürlich immer noch mal ein bisschen stolzer, wenn man so von Grund auf Oldschool selbst gemacht hat und man eben auch weiß quasi, was passiert an welcher Stelle, weil man das eben selbst geschrieben hat. Ja, aber das ist ja eben, da haben wir uns ja heute hin entwickelt und mit Erfolg, würde ich sagen. Ja.
Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer sehr lehrreichen Erfahrung an, so die Story. Und ich glaube auch, das ist ja auf gar keinen Fall vergebene Arbeit gewesen. Da haben wir einerseits hast du dann viel gelernt, viel mitgenommen und andererseits ja erstmal eine erste Lösung gehabt für Kunden, die glaube ich auch stabil ist, aber ich glaube auch irgendwann standen wir dann auch bei Elio vor der Entscheidung, ganz oder gar nicht. Entweder hätte man wirklich da nochmal mehr drauf gehen müssen und eine eigene Anwendung entwickeln und das als Produkt weiterentwickeln, aber ja, oder man schließt sich halt der Community an und geht mehr den Open Source Weg, der ja auch in verschiedenen Bereichen, finde ich, was so dieses ganze LLM-Thema angeht, absolut an Fahrt gewinnt, wo ich jetzt auch sagen, von der gesellschaftlich-politischen Seite finde ich das sehr gut, ja, dass da auch die Community stärker wird. Das finde ich war auch so ein Gefühl auf der PyCon, was ich da so mitgenommen habe, dass
Auf
da
jeden
halt auch
Fall.
wahnsinnig viel passiert. Ja, das ist jetzt mehr oder weniger unser Stand, dass wir da versuchen, ja, die Open Source Lösung zu hebeln und dann halt punktuell an Sachen dann selber entwickeln beziehungsweise orchestrieren, nenne ich es mal, was glaube ich dann auch schon einen erheblichen Speed-up in den Projekten bringt. Also in meinem ersten Berührungspunkt mit dem ganzen Thema, da war es ja noch nicht so hundertprozentig sprungreif, dass wir komplett auf Open Web UI wechseln. Und es waren immer noch so beide Optionen im Kopf. Und alleine, wenn man dann mal so ein Projekt scoped und guckt, ja, wie lange dauert das denn, wenn ich das jetzt alles selber entwickeln muss? Und dann gerade du und Janis haben dann umgekehrt, ja, und daran muss man denken, und daran muss man denken, daran muss man denken. Und ich dachte mir so, oh, wow, also das sind nicht 20 Tage, das sind eher 200 Tage, was das dann dauert. Und ich war dann sehr erleichtert in der Umsetzung, dass dann Dinge mit zum Beispiel Open Web UI als Lösung viel schneller ging und einfach so da waren. Das hat mir dann auch den Einstieg in die Thematik sehr erleichtert. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man da mitdenken muss, wenn man sich auf so ein Tech-Stack festlegt. Und fand ich dann auch interessant, da mal reinzukommen in das Thema. Ja, wollen wir noch mal so ein bisschen über die einzelnen Komponenten drüber gehen, die wir ja mittlerweile so verwenden und warum man das braucht, wo das sinnvoll ist in dieser ganzen Thematik. Ich würde auch mal den Anfang machen. Ich habe ja den Namen schon mal fallen gelassen, Open Web UI als Lösung für das. Ja, für das Frontend, für den Chat, kann ich jedem mal empfehlen, der da noch keine Erfahrung gemacht hat, sich das mal anzuschauen. Wenn man so ein bisschen technisches Know-how hat, ist man da auch sehr schnell am Start, das einfach mal lokal auf seinem eigenen Rechner auszuführen und dann kann man da testen und sich die Oberfläche angucken. Ähnelt natürlich sehr auch den Plattformprodukten. Aber ich finde, es hat schon auch so ein bisschen in dem von dem UI-Aspekt so seinen eigenen Flavor. Ist natürlich deutlich mehr konfigurierbar, so auch im Hintergrund, was glaube ich auch eine große Stärke ist und halt auch die Erweiterbarkeit, also dass man dann halt auch selbstgeschriebenen Code da einfließen lassen kann, wenn man jetzt Probleme lösen kann, die nicht out of the box schon vorgedacht sind von der Plattform. Da ist schon wahnsinnig viel vorhanden, aber gerade wenn man dann so einen technischen Background hat, finde ich, ist das noch immer so eine so ein erleichternder Punkt so im Hinterkopf, wenn man immer weiß, ja, zur Not kann ich es ja selber programmieren. Ich weiß ja, wie das geht, auch wenn das oft dann, wenn man sich mal ein bisschen Gedanken macht, gar nicht dazu kommt. aber man kann vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen. Ja, das würde ich so sagen, ist natürlich die gerade auch in den Projekten für die Kunden oft die prominenteste Komponente, weil man das halt wirklich sieht. Aber zu so einer fertigen Lösung gehört ja wohl auch noch ein bisschen mehr, oder?
Ja, genau. Also quasi Open Web UI ist ja so ein bisschen ja, das Herzstück, wie du es gerade schon genannt hast, mit Frontend und Backend und wie die Nachrichten verfasst werden und File-Handling und so weiter. Aber das ist ja nichts, also es kann ja theoretisch nichts ohne irgendwelche API-Schnittstellen und dann kommen die ganzen interessanten Komponenten, die man da eben noch hinzufügen kann, sollte, an mancher Stelle vielleicht auch muss. Eine weitere zum Beispiel, die wir auch einsetzen an der Stelle, ist Light LLM. Das kann man eben auch als Proxy-Server deployen und ist eben, das bietet eine einheitliche Schnittstelle zu ungefähr allen Anbietern, die es da draußen gibt. Und quasi in der OpenAI-Norm, OpenAI hatte da, ne, hat gestartet das Ganze, deswegen haben die quasi so ein bisschen den Standard etabliert. Und das heißt, ob jetzt jemand, ein Kunde zum Beispiel oder ich persönlich, jetzt mit Google Gemini, OpenAI, Claude oder vielleicht sogar einem öffentlichen Modell von Hugging Face interagieren möchte, das ist mit eben darüber komplett freigestellt und ich kann auch über ein eigenes Dashboard zum Beispiel das auch einfach mit einfach übers User Interface neue Modelle hinzufügen, mein API Key hinterlegen und es ploppt zum Beispiel in Open Web UI automatisch auf dann und dadurch kann ich auch das ein bisschen entzerren und das finde ich, die beiden gehen wirklich gut Hand in Hand, weil du gerade auch das lokale noch angesprochen hast, was auch wirklich jeder mal einmal ausprobieren sollte, glaube ich, ist dann zum Beispiel noch Ollama, als wenn man zum Beispiel jetzt lokal auf seinem Rechner irgendwelche Hugging Face Modelle laufen lassen möchte, dann braucht man vielleicht Light LLM nicht unbedingt. Wie gesagt, das ist in meinen Augen sehr gut dafür geeignet, wenn man gerade von den großen Providern was zusammenklicken möchte. Aber wenn nur für Lokale würde auch ein Ollama Server völlig ausreichen. Das ist ja auch super gut. Modelle bereitstellen kann. Willst du weitermachen, was wir noch so?
Ja, genau, ich glaube, den Core-Stack haben wir schon ganz gut umrissen. Gerade, dass man halt so die drei Komponenten hat, Frontend Open Web UI, dann das Light LLM dazwischen und dann seine verschiedenen Provider, die man anbindet und hier auch wieder dieses strategische Thema Flexibilität, was man ja durch so eine Infrastruktur dann halt auch gewährleistet hat, dass man Provider tauschen kann, Dinge einfach ändern in seiner Infrastruktur. Und ein großes Thema ist ja auch, wenn wir so klassischen Projekt-Kickoff haben mit Kunden, dann sagen die immer, ja, wir hier im Unternehmen, wir haben ja so viel Wissen irgendwo gesammelt und das wollen wir natürlich verfügbar machen. Ja, das ist immer ein Riesenthema und alle sind zu Recht natürlich total stolz auf das ganze Domänenwissen, was sie gesammelt haben und was halt auch einfach vorhanden ist und wahrscheinlich wird in den Köpfen der Mitarbeitenden wird noch viel mehr Wissen eigentlich da sein, aber es ist ja schon auch viel dann digital festgehalten, zum Glück in den meisten Unternehmen, sage ich mal. Und das will man natürlich auch zugänglich machen und das will man natürlich nicht irgendwo hochladen, wo das allgemein zugänglich ist, sondern halt nur für die Auswertung der der internen Fragen, sage ich jetzt mal, der Belegschaft zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich auch ein Riesenthema. Da kommen wir dann zu dem, zum Beispiel zum Thema RAG, wo man dann halt auch in Open Web UI zum Beispiel selber eine Wissensbasis, Wissensdatenbanken aufbauen kann, mit denen man dann die Fragen, die man so stellt, anreichern kann, um quasi Antworten gezielt auf mit dem Unternehmenshintergrund oder was auch immer Hintergrund stellen kann, was auch eine schöne Alternative ist zu den allgemeinen Modellen.
Und auf jeden Fall.
Dann auch so ein bisschen die Magie ausmacht. Was ich sehr mitgenommen habe, ist da auch wieder so dieser didaktische Ansatz. Man muss natürlich auch da wieder hingehen und sagen und ein Verständnis dafür entwickeln, welche Fragen kann ich stellen, welche kann ich nicht stellen, was kann ich auch von so einem REC-System erwarten. Aber technisch gibt es, glaube ich, dem Ganzen nochmal eine neue Dimension. Oder was ist dein Eindruck zu dem Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist natürlich auch eine der weiteren Komponenten, warum Kunden auch auf uns zukommen. Jetzt nicht einfach nur, um stupide zu chatten, sondern quasi das ganze Thema dokumentenbasierte Antworten auch zu erhalten, weil eben auch viele, ganz viele Dateien, Silos irgendwo haben, ganz viel Wissen, wie du es gerade schon hervorgehoben hast. Und also das hat sich halt auch, also wenn ich jetzt an mein letztes Jahr zurückdenke, hat sich da auch schon super viel getan. Gerade ich bin sehr dankbar, dass Open Web UI auch da weitere Sprünge macht. Es ist leider an der Stelle immer ein bisschen hinterherhinkend, nenne ich es mal, weil es einfach sehr, sehr, sehr viele Komponenten gibt an so einem Chat, die man gar nicht bedenken kann. Gerade wenn man für alle Use Cases eine Lösung bereitstellen möchte. Und dadurch ist es natürlich jetzt, es wird immer einfacher, es benötigt aber natürlich auch weiterhin viel Konfiguration, externe Anbieter zum Beispiel, um Dokumente auszulesen oder für sowas wie Re-Ranking nochmal an externe Anbieter, die muss man auch irgendwo bereitstellen. Also es ist eben nicht immer einfach getan mit so, ich habe hier Open Web UI, sondern man kann ja sehr viel konfigurieren, zum Beispiel auch darin, auch nativ. Aber das muss man auch erstmal alles natürlich auf die eigenen Dateien feintunen und die Dateien erreichen. Ja, das sind aber auch dann schon wirklich die häufigsten Herausforderungen oder letztlich die längste Zeit, mit der wir uns, denke ich, auch so im Projektgeschäft beschäftigen, quasi wirklich, wie komme ich mit den richtigen Permissions auf die richtigen Files, halte die aktuell, sowas. Ja, oder wie siehst du es?
Ja, auf jeden Fall. Was ich auch immer so als Herausforderung oder als Learning sehe, was jetzt uns als Data Scientisten auch nicht überraschen sollte, ja, Datenqualität ist auch entscheidend und die Qualität der Dokumente ist auch entscheidend. Wobei ich auch manchmal wahnsinnig überrascht bin, was so ein modernes LLM auch aus schlechten Texten rausholen kann. Also das ist manchmal schon auch beeindruckend. Nichtsdestotrotz hat es, glaube ich, gerade in dem Kontext nochmal umso mehr Wert, seine internen Dokumentationen auf einem hohen Qualitätsstandard zu halten. Das würde ich sagen. Und je nachdem, was man für Daten hat, kann man sich natürlich, gerade wenn man an einer hohen Antwortqualität interessiert ist, Gedanken machen, durchsuche ich die jetzt mit einem RAG-System, kann ich die anders durchsuchen? Manchmal gibt es ja auch ganz andere Methoden, gerade wenn man zum Beispiel tabellarische Daten hat, dass man halt sagt, ja, ich kann ja an der Frage, die ich jetzt hier erstelle, zum Beispiel einen Zeitraum erkennen und eine Tabelle auf einen Zeitraum zu filtern, das, sag ich mal, das mache ich jetzt einfacher mit 4 Zeilen Python-Code als mit einem REC-System. Wenn die Anfragen immer so aussehen, kann man natürlich auch in die Richtung denken. Und das macht es, glaube ich, auch spannend, quasi diese, ja, in Anführungszeichen, modernen Komponenten mit klassischen Lösungen zu verbinden, gerade da, wo es sich lohnt. Also muss das Projekt natürlich auch hergeben. Das macht man nicht, weil man mal irgendwie 2 Fragen stellen will. Das würde ich da auch so ganz klar sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das ist einer der großen Punkte, die eben auch so diese heutigen auch Chatbots einfach mit sich bringen, dass ich habe irgendwie gerade ein Problem, das taucht vielleicht gerade nur einmal auf und ich habe jetzt hier so diese Wunderwaffe, die mir eventuell gleich eine Lösung dafür ausspuckt. In vielen Fällen vorher quasi hat man dann eben dafür, weiß ich nicht, wir hätten uns vielleicht ein Python oder ein Bash-Skript geschrieben oder das irgendwie anders gelöst, aber heute quasi hast du hier diesen, ja, Zero-Shot-Wonder fast schon, wo du eben nicht jedes einzelne Problem, jeden einzelnen Use-Case einzeln dafür irgendwie programmieren musst, sondern du hast diese Möglichkeit, in vielen Fällen, das funktioniert auch nicht immer, manchmal wird es auch halluziniert oder einfach schlecht beantwortet, ja, diese Problemlöse-Maschine, die einem dann manchmal auch schon ein bisschen Arbeit abnehmen kann, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, dass ist ja ein ganz schönes Fazit auch so zu der technischen Infrastruktur. Wir können ja noch mal so einen kleinen Moment zurückblicken. Ich finde, in unserem Gespräch, wir haben sowohl, sage ich mal, die weicheren Themen so in diesem LLM-Bereich mit auch technischen Hints und Geschichten so ein bisschen verbunden. In unserem Gespräch. Ich glaube, wir haben auch noch die ein oder andere Tür sein lassen, in die wir hätten reingehen können. Also wenn wir da, wenn ihr da beim Zuhören Feedback oder Fragen habt, immer her damit, dann sehe ich da auf jeden Fall auch noch Potenzial für eine Fortsetzung. Ja, was wäre dein Fazit so dazu?
Ja, nee, ich glaube auch, wir konnten einiges ein bisschen anschneiden. Ich glaube, wir könnten uns auch noch 3 Stunden darüber unterhalten, weil es einfach auch dieses Thema, vielleicht wie es auch schon rauskam, so breit ist und gerade auch auf der technischen Seite sehr, sehr viele Komponenten mit abbildet und wie man das angehen kann. Aber ja, ich glaube, wir haben so den Grundsatz gecovert und wie du schon meintest, also wenn da jemand Feedback oder Fragen hat zu einzelnen Komponenten, sind wir da sehr offen für. Wäre ich sehr interessiert, was da die HörerInnen auf dem Herzen liegt.
Ja. Ja, ja. Und ich hoffe, gerade, dass wir auch so ein bisschen den Enthusiasmus für das Thema rübergebracht haben. Und ich glaube, da ist jetzt auch in Unternehmen, gerade jetzt auch in Unternehmen, die jetzt vielleicht von dem, sag ich mal, sehr technischen Bereich ein bisschen weiter weg sind, das Allerwichtigste, man muss sich damit oder man sollte sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, da auch so eine gewisse Portion Enthusiasmus schadet nicht, da einfach mal reinzustarten, sich Dinge anzugucken, Dinge auszuprobieren. Der Teufel liegt ja oft auch in der Anwendung auf die spezifischen Probleme, die man selber hat. Ja, und da lernt man auch immer noch eigene Dinge. Und ich glaube, da hilft einem allgemeines Blabla oft gar nicht so weiter. Ja, es geht ums selber ausprobieren. Das versuche ich auch immer jedem mitzugeben. Und dafür ist, glaube ich, gerade so im Unternehmenskontext auch die Kultur total wichtig, Freiräume zu schaffen, Leute zu ermutigen, Dinge auszuprobieren und halt auch zu wissen, es ist neu, es ist für alle neu, es entwickelt sich auch für uns alles wahnsinnig schnell weiter. Ja, also man kann nicht alles wissen, das geht hier schon prinzipiell, glaube ich, gar nicht. und einfach Dinge auszuprobieren. Das würde ich so als allerwichtigstes Fazit zu dem Thema ziehen.
Ja, hätte ich echt nicht schöner zusammenfassen können. Das ist wirklich, glaube ich, damit steht und fällt alles. Du kannst noch so eine schöne, tolle und ja, capable technische Lösung haben. Wenn einfach die Einstellung drumherum nicht stimmt, dann bringt dir auch das beste Tool nichts.
Ja, super. Ich glaube, da machen wir jetzt einen Punkt. War ein schönes Gespräch, schöner erster Auftritt hier im Podcast und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, Dankeschön auch nochmal. Ja, bis zum nächsten Mal.